ein paar Leute nimmt er noch mit. Und dort angekommen, in dem, was man damals Wüste Juda nannte, da betet er wieder. Und ein Gebet aus diesen Tagen wollen wir heute als Predigttext miteinander anschauen. Ich lade Sie ein, aufzuschlagen den Psalm 63 bei der Nummer 729. 729, Psalm 63. Wenn wir jetzt den Psalm miteinander lesen, bitte ich Sie, mal darauf zu achten, an welchen Stellen Sie herausfinden, dass David in keiner guten Situation ist. Lade Sie ein, dass wir miteinander den ganzen Psalm sprechen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum und wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Haben Sie was gefunden? Nur mutig. Wir sind ja unter uns.
Zweiter Absatz. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser.
Drei Begriffe, die dieses Land beschreiben. Der erste, trocken. Der zweite, dürr. Der dritte, kein Wasser. Wasser. Trocken und dürr könnte man ja noch eine Weile überstehen, aber Wassermangel, kein Wasser, ist tödlich. Der Mensch kann eine Weile ohne Essen auskommen, aber ohne Wasser geht nicht. In den letzten heißen Tagen haben wir erlebt, was trocken und Dürre heißt. Wir waren ein paar Tage im Vogtland, meine Frau und ich, in der vergangenen Woche bei schon länger bekannten Leuten. Die haben ein wunderschönes Gärtle vorm Haus oder ein Gatte vorm Haus und in dem Garten einen Teich, so einen kleinen Teich. Und so oft wir dorthin gekommen sind, ist in dem Teich Wasser geflossen, weil auf dem Wiesle gegenüber eine Quelle war. Und diese Quelle hat früher diese Bauernhäuser drumherum mit Wasser versorgt. Da gibt's noch so alte Steintröge, wo die Frauen früher ihre Wäsche probiert haben, sauber zu kriegen. Der lief immer. Und jetzt sagen sie, zum ersten Mal ist dieser Brunnen versiegt. Es kommt kein Wasser mehr. Auch nach den großen Regenfällen, die wie wir vor 14 Tagen oder wann es war hatten, der Brunnen hat zu wenig Wasser, kommt nichts mehr. David in der Wüste. Er muss eine Seite seines Lebens erleben, die nicht zu den schönen Seiten gehört. Meine Frau hat im Auto vorher unterwegs gesagt, gell, du weißt schon, dass man Seite und Seite unterschiedlich schreibt. Wissen Sie, was sie gemeint hat? Habe ich dann auch gemerkt. Auch Seidewürstel schreibt man mit AI, gell? Der David muss eine Seite an sich erleben, die nicht zu den Schönen gehört, dass er nämlich plötzlich in dieser Wüste ist. Wie soll's weitergehen? Vier Sätze, die mir aufgefallen sind, die ich Ihnen gerne oder mit Ihnen gerne unterstreichen möchte, die zeigen, auch in dieser so schwierigen Situation ist im Herzen des David etwas, das wir Hoffnung nennen könnten, die er nicht verlieren lassen will, an der er festhält. Sehen Sie den ersten Satz, den ich meinen könnte? Gucken Sie mal, ob ich es empfinde. Bitte? Aha. Ganz am Anfang. Du bist mein Gott, den ich suche. Die Ausleger sagen, an dieser Stelle ist im Hebräischen gleichzeitig ein Rückblick mit verankert. Das sagen soll, in der Vergangenheit hast du immer und immer wieder erlebt, dass Gott dich durchträgt. Das halte ich fest, sagt David. Du bist mein Gott. Dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach was dürsten die Seelen der Menschen? Wonach dürsten die Menschen in unserem Land, in dieser Welt, heutzutage? Nach einem riesengroßen Event, wo man im Schlamm sich wohlfühlen kann und der Musikkrach richtig laut ist, und hinterher war man wo? In Wacken. Und stolz ist man, wenn man dabei sein konnte. Ich habe ja nur gedacht, meine Güte, in dem Schlamm hätte da daheim rumwühlen können. Aber, oh ja, wenn man fällt, dann ist der Schrei groß, gell? Wonach dürsten die Seelen der Menschen? Denken Sie mal einen Augenblick nach für sich selbst. Wonach sehnt sich Ihre Seele? Manchmal erleben wir ja auf dieser Welt Orte, wo wir sagen, ha, hier ist so richtig schön. Der Garten von diesen Freunden da im Vogtland, da blüht's und da ist schönes grünes Gras. Und wenn wir abends oder am Nachmittag mit unserem Sessel da reingesessen sind, jetzt ist schön. Wir haben doch alle eine Sehnsucht in unserem Herzen, die aber in aller Regel und sehr häufig mit Dingen dieser Welt zu tun hat, dass es uns gut gehen möge, dass wir wieder gesund werden mögen, dass wir uns vertragen in der Familie, dass es keinen Streit gibt. Aber hier bei dem David, da geht's an die Existenz. Da geht's an das grundsätzliche Leben im dürren Land, im trockenen Land, wo kein Wasser ist, da reduziert sich Leben auf das Wesentliche. Und ich denke, viele, die meisten von uns, vielleicht wir alle, haben in unserem Leben schon solche Situationen erlebt, wo sich in unserem Leben die Dinge reduzieren auf das Wesentliche. Das Leben am Leben bleibt. Der David sagt, da schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Und er denkt zurück an die schönen Gottesdienste in Jerusalem, an die schönen Erlebnisse dort im Königshaus, aber all das hat er abgelegt mit seinem Königsgewand. Doch er erinnert sich. Und über dem Erinnern preisen seine Lippen Gott, der ihn nicht loslässt. Mir fallen da noch weitere Davids Psalme ein, die genau das zum Thema machen. Fallen Ihnen auch noch andere Davids Psalme ein? 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Was soll er nicht vergessen? Was er dir Gutes getan hat. Und wenn er das in der Vergangenheit getan hat, so ist der Schluss dort, dann wird Gott das doch auch in der Zukunft tun. Dann wird er doch plötzlich nicht einen Schnitt machen und sagen, ja, das gilt nicht mehr. Nein, er wird das auch in Zukunft tun. Und dann der wohl bekannteste Davidspsalm. Der Herr ist mein Hirte. Und da ist auch zuerst diese eine wunderschöne Seite, er führt mich auf grüne Aue zum frischen Wasser, zu diesem vollen Leben. Und dann die andere Seite. Ob ich schon wanderte im Dunkeln, im Finsteren, im Schwierigen, wenn die schwere Seite Überhand gewinnen will, du bist da. Du hältst mich. Du trägst mich. Das ist doch der Glaube, liebe Gemeinde. Das ist das Besondere unseres christlichen Glaubens, das Alleinstellungsmerkmal, dass Gott uns nicht fallen lässt, dass er nicht die Tür zumacht und sagt, so, jetzt geh deinen Weg alleine, sondern dass er mit uns auch, und das können wir bei David immer neu lernen, auch mitgeht, wenn die schwierige Zeit angebrochen ist. Auch dann mitgeht, wenn wir nicht so recht wissen, wie soll's denn morgen weitergehen. Und dann kommt er zu einem Satz, der für mich so ein ganz steiler Satz ist. Deine Güte, finden Sie ihn? Ist besser als Leben. Man kann das auch ein bisschen anders übersetzen und sagen, deine Güte ist besser als irdisches Leben, als hiesiges Leben. Das geht darüber hinaus. Deine Liebe ist so groß, dass sie mich hinausträgt aus dem Elend. Darüber preisen dich meine Lippen. Und auch das hält der David in seinem mühsamen, an seinem mühsamen, schwierigen Platz dort in der Wüste fest. Weil ich das in meinem Herzen trage, diese Erinnerung daran, was du mir schon alles Gutes getan hast, darum will ich dich auch weiterhin loben und anbeten. Meine Hände in deinem Namen erheben. Und jetzt lässt er uns in sein Herz schauen. Das ist meines Herzens Trost und meine Freude, meine Wonne. Und darum Aus diesem Hintergrund, von diesem Hintergrund her, kann ich dich mit fröhlichem Munde loben. David, bist du nicht ein bisschen abgehoben? Das Elend um dich herum groß? Keine Ahnung, wie es ausgehen soll im Streit mit deinem Sohn? Mit fröhlichem Mund loben? Ich für mich muss sagen, ich halte es für mich für eine hohe Herausforderung, dass wir auch in Not noch loben sollen. Mir fällt da immer eine Begegnung ein. Wir waren eine Zeit lang im Hohenloischen in einem Dorf. Und ich war noch nicht lange dort, oder wir waren noch nicht lange dort, das sagte man mir vom Kirchengemeinderat und von ein paar Mitarbeitenden: Herr Pfarrer, Sie müssen unbedingt einen Besuch bei dieser Frau machen. Und dann berichteten sie mir, wo sie wohnt, und haben mir aber noch nicht so sehr viel gesagt, warum ich da hingehen sollte. Doch, Sie müssen da unbedingt bald einen Besuch machen. Sie ist krank. Ja, unter krank kann man sich viel vorstellen. Und dann bin ich hin zu ihr. Und jetzt war das eine Frau in mittleren Jahren, schon lange krank. Sie konnte nicht ins Dorf mehr gehen, aber das Dorf kam ständig zu ihr. In ihren Gedanken, in ihrem Herzen, sie war die Beterin im Dorf geworden. Und trug all die Menschen, die da um sie herum waren und die sie kannten, Tag um Tag vor Gott. Und dann hörte ich von den Menschen im Dorf: Ja, wenn wir sie besuchen, dann wollen wir einen tröstenden Besuch machen. Aber sie ahnen schon, was kommt. Getröstet aber waren wir, wenn wir von ihr weggingen. Ich war in den ersten Jahren meines Berufes, meines Pfarrersberufes, nie der große Held im Krankenhaus Besuch machen. Wissen Sie, warum nicht? Im Krankenhaus hat's immer so komisch kroche. Mein erster Besuch im Krankenhaus habe ich umkehren müssen. Das ist mir so aufs Gemüt geschlagen, dieser Geruch, dass ich gesagt habe, das gibt's heute nicht mehr. Da kannst du nicht reingehen. Da brauchte ich einen zweiten Anlauf. Und dann ging's dann irgendwann. Aber immer, wenn ich in ein Krankenzimmer ging, blieb mir diese Anspannung. Was wirst du da hinter dieser Tür hören, sehen, erleben? Und dann bin ich sehr oft überrascht worden. Ich wollte Trost bringen und wurde getröstet. Ganz besonders bei dieser Frau. Bei ihr war dieses David-Syndrom zu spüren. Ich will dich loben, mein Leben lang, weil ich erfahren habe, in deiner Hand bin ich geborgen. Dieses David-Syndrom wünsche ich uns allen, dass das unser Leben trägt, was immer auch uns begegnet. Ich weiß, das ist nicht leicht. Ich weiß, das können wir nicht einfach so. Aber unseren Herrn darum bitten, dass er diesen Glauben nicht aus unserem Herzen davonfliehen lässt, das können wir. Und dann daraus leben. Und dass daraus dann diese Freude erwächst, die mündet in diesem weiteren Satz: Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seine Hand. So haben wir vorher mit dem Psalm gebetet. Unser Leben hat verschiedene Seiten, diesmal mit EI. Aber das ist nun wirklich auch wie beim Instrumentenspielen. Ich gehöre zu den unmusikalischen Menschen. Ich kann keine Flöte spielen, ich kann keine Gitarre spielen und erst recht keine Orgel. Ich bewundere immer die Organisten, wenn sie bei der Masse der Tasten die richtigen finden. Aber es möge so sein, dass dann, wenn die dunklen Seiten Oberhand gewinnen wollen, Gott selbst die hellen Seiten anschlägt und so sein Ton, sein Licht wieder neu in unser Leben klingt und leuchtet. Zum Schluss noch eine Quizfrage. Wie viele Saiten hat eine Gitarre? Das tut mir jetzt gut. 6 oder 5?
12.
Ah, das ist ein Riesending. Wie viele hat sie? Wer spielt Gitarre von euch? 6 ist in der Regel. Nach Wikipedia ist 6 die richtige Antwort. Wie viele Saiten hat eine Harfe? 47. Herr Jäger, wie viele Tasten hat Ihre Orgel da oben? Auf jeden Fall ganz viele. Beim Gitarrespielen, beim Harfespielen, beim Orgelspielen ist es immer so, dass nicht alle Saiten oder Tasten zugleich genutzt werden. Da bleibt eine auch mal ungespielt. Ich wünsche uns, dass wir nicht zu viele Saiten, vor allem die der Liebe Gottes in unserem Leben, nicht links liegen lassen. Und uns dann wundern, wenn es nur schief klingt. Ich wünsche Ihnen in der nächsten Woche lauter tolle Töne der Liebe Gottes in Ihrem Leben. Amen.